Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken. Ihr seid im Podcast-Supermarkt in der Süßwarenabteilung angelangt. Und damit hoffe ich, dass ich mit diesem kleinen, ungewöhnlichen Intro Martin einmal aufs Neue überrascht habe. Ich habe mir viel gut zu machen. Meine Intros am Anfang waren holprig, wie es nicht schlimmer geht. Und jetzt versuche ich immer neue Wortspiele zu entdecken und zu Tage zu fördern. Martin, war eine gewisse Überraschung jetzt da, oder?
Durchaus, Konstantin, durchaus. Also man kann vielleicht sagen, die holprige Pflastersteinstraße hat in den Süßwarenladen geführt mittlerweile.
Ah, oh.
Und ja. Der Bonbon, der verstaubt und altbacken heißt, wird jeden Donnerstag aufs Neue verzehrt.
Stark, wir sind hier wirklich wieder in eine Kreativmaschine sind wir hier wieder. Bei dir wusste ich sofort, es kann spontan kommen. Aber das heißt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es alle mitbekommen, Martin ist zum Glück wieder an meiner Seite. Die Folge heißt eigentlich Dunkle Wolken, aber mit Martin, da hat man immer ein sicheres Plätzchen, da kann einem nichts passieren. Martin, ich freue mich, dass du diese Folge wieder mit mir besprichst.
Ja, dunkle Wolken können nichts daran ändern, dass Konsti immer mein Silberstreif am Horizont bleiben
wird. Ich glaube, jetzt müssen wir aufpassen.
Die ersten schalten ab, meinst du?
Ja, und ich glaube, die ersten Leute denken, okay, was ist da gerade irgendwie, was haben die genommen und sind die vielleicht ein Fall für, muss sich da vielleicht Dr. Kleiss kümmern? Ist da irgendwie Fieber ausgebrochen bei den beiden?
Ja, nee, also ich kann ja mal erzählen, ich bin eben aus Versehen eine halbe Stunde eingepennt und bin also etwas schläfrig und deshalb auch etwas gackrig. Und deswegen kommen bei mir vielleicht gerade die Synapsen richtig in Fahrt, was diese Sachen angeht. Ja. Ansonsten, da waren einfach ein paar schöne Vorlagen da gerade.
hat dir denn die Folge, die wir jetzt gucken, gefallen?
Ja, also ich würde sagen, die war überdurchschnittlich. Die war jetzt keine Mega-Folge, aber die war vielleicht besser als manch andere, die wir schon gesehen haben. Und ich glaube, an die werde ich mich auch noch erinnern später. Also einfach eine zentrale Figur in der Folge kommt vor, die, glaube ich, ja, eine ähnliche Konstellation, vielleicht kann man sagen, hat wie zum Beispiel auch damals Herr Eversbusch, der von Dietmar Schönherr gespielt wurde damals, weil so eine alte Figur, die wiederkommt und so ein bisschen eine Vergangenheit aufarbeiten muss, sowas gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Und deswegen war das durchaus eine Folge, an die ich, glaube ich, später nochmal denken werde, aber jetzt doch nicht die Riesenfolge, aber zumindest positiv war mein Eindruck schon.
Es geht mir auch so. Also ich mag eigentlich diese Storys. Da steckt ja so dieses Motiv auch dahinter, der verlorene Sohn kehrt zurück auf einer gewissen Ebene. Irgendwie an sich, finde ich, ist das sowas, wo da öffnen sich gewisse Handlungsoptionen. Das klingt jetzt komisch. Also sozusagen, ich hatte zum Beispiel erstmal gedacht, okay, passiert jetzt was zwischen ihm und Inge und sowas und die Handlung ging dann in eine andere Richtung und so. Irgendwie hat das mir ganz gut gefallen, ja.
Ja, also wie gesagt, ich bin immer irgendwie ein Fan von alten Figuren, die irgendwas aufarbeiten und irgendwelche Stories von früher. Und deswegen hat mir die Folge doch ganz gut gefallen.
Das trifft eigentlich genau das, wie ich sagen wollte, wesentlich besser formuliert. Ja.
Dafür bin ich da.
Genau.
Hast du die Folge denn diesmal gesehen?
Ich habe Folge 63, Helle Wolken geguckt. Nein, ich habe das geguckt und jetzt kommen wir wirklich so langsam in diesen Bereich rein, wo. Oder hatte die Frage einen Hintergrund oder?
Nee, die hatte nur den Hintergrund, dass du ja irgendwann mal eine Folge nicht gesehen hattest.
Ja, okay, du wolltest jetzt nicht auf was hinaus sozusagen.
Nee, also aber im Grunde kann man nochmal darauf hinauskommen, wie beeindruckend die Leistung eigentlich war damals, dass du einfach so wie ein Konzertspieler oder ein Musiker, der irgendwo reingesetzt wird und hier spiel mal die Tuba mit und einfach du die Tuba mitgespielt hast.
Ja, also wo wir aber übrigens gerade, wo du das mit Tuba spielen sagst und weil ja hier dieser Klavierspieler, der Pianist so eine Rolle spielt, was mir mal auffällt, ich finde, also die Familie Kleist ist ja schon eigentlich eine ganz gut bürgerliche Familie, also wenn wir jetzt, ich weiß ja nicht genau, wie sich das jetzt mit Anne entwickelt, aber sozusagen an sich Schulleiterin und ein Arzt waren die Eltern und krasse Villa in Eisenach und sowas, also so. Was auffällt ist, dass, finde ich, Musik eine überraschend geringe Rolle in der Familie spielt, Bild, also dafür, dass Christian ja auch einen durchaus strengen Anteil hat, es steht dort kein Klavier oder so und es gibt so nichts, wo, oder zum Beispiel, Christian sagt auch sowas wie grab den Garten um oder sowas zu Peewee, als der seine Tenniskarriere aufgeben muss und sagt nicht sowas wie schau doch nach einem neuen Hobby, wie wär's denn mit einem Musikinstrument? Also Clara spielt mal als kleines Kind, aber auch eher das ist eher anstrengend für die Erwachsenen und also das kann ich ja glaube ich schon vorwegnehmen, ist jetzt nichts, was groß spoilert, also das Musikthema spielt überhaupt keine Rolle, auch in den kommenden 60
Folgen. Ja, interessant, ja. Ist nicht so die kulturell engagierte Familie, dass sie irgendwie, dass jedes Kind ein Musikinstrument lernt.
Genau.
Ich weiß ja noch, als wir auf dem Abiball waren damals, wir hatten ja gemeinsam Abiball, da gab es ein Gespräch, ich werde jetzt den Namen des Verwandten nicht sagen, da war es glaube ich der Großvater, der mit mir irgendwie gemeinsam am Tisch saß und der dann, ich weiß nicht mehr, das Gespräch weiß ich überhaupt nicht mehr, aber der beugte sich dann irgendwann so zu mir rüber und sagte, sagen Sie, und vielleicht hat er mich auch geduzt, sag mal, was für ein Instrument hast du gelernt? So. Und es war, wir hatten davor überhaupt nicht davon gesprochen, dass irgendeiner Musikinstrumente lernt oder irgendwas. Es war einfach so eine Smalltalk-Einstiegsfrage von ihm, wo ich wirklich nur nicht anders konnte, als ihm wirklich ins Gesicht zu lachen, so was für eine Frage das ist. Weil das ist ja wirklich so wie, es setzt ja so viel voraus, was einfach gar nicht gegeben ist. Also keine Ahnung. Konstantin, was ist denn deine Lieblings-Barbie? So wie als wäre das ganz klar, dass jeder eine hat, so dass jeder ein Musikinstrument lernt. Ja,
ja, ja, stimmt. Und aber hast du denn noch inhaltlich geantwortet oder?
Ich glaube ja, ich habe dann geantwortet, dass ich mal Cello gelernt habe, aber schon lange aufgehört habe. In der 7. Klasse hatte ich ja schon oder habe ich aufgehört.
Ja. Okay. Ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine lustige Frage, die ein gewisses Anspruchsdenken vermittelt. Aber ja, sollen wir in die Folge mal einsteigen?
Machen wir das. Bevor noch hier die Sonne rauskommt, steigen wir ein in die Folge. Dunkle Wolken. Wir beginnen morgens beim Frühstück der Familie Kleist und es wird bereits hier kurz erzählt, Inge geht heute Abend oder in den nächsten Tagen mit einer Freundin auf ein Konzert von Max Haumer und es wird erzählt, dass der damals eine Rockband hatte in Eisenach und gut aussah, Inge hat ihn sehr attraktiv gefunden und mittlerweile ist er ein erfolgreicher Konzertpianist und später trifft in der Stadt Bernd auf Peewee. Und das ist ja die einzige Szene, wo das wieder aufgegriffen wird, aber in einer der letzten Folgen war Peewee ja als der Personal Trainer von Bernd engagiert worden. Und offenbar ist Bernd ihm jetzt seit einiger Zeit aus dem Weg gegangen. Und Peewee kommentiert das irgendwie und Bernd sagt, momentan ist es eher schlecht und diese Woche wird's alles nichts mehr. Er hat auch neue Schuhe, die drücken. Und Peewee kommentiert fast so pointiert, wie wir es kommentieren würden, dass er das Gefühl hat, nicht die Schuhe drücken, sondern Bernd drückt sich. Und Bernd sagt, er macht jeden Morgen seine Übungen. Und Peewee antwortet, ja, das sollten sie auch, jeder Trainingsausfall rächt sich. Und Bernd sagt, wie jeder, der anfängt, Sport zu machen, ab Montag will er wieder anfangen mit Sport machen. Und Peewee kriegt trotzdem sein Geld. Ja, ob das jemals noch was wird mit Bernd? Also wäre natürlich auch mal lustig, wenn jetzt Staffel 6 anfängt und Bert Spengler ist nur noch ein, ja, so Arnold Schwarzenegger so durchtrainiert und so, aber ich vermute nicht.
Ja, ich glaube, das Motiv ist schon sehr gesetzt hier. Und es hätte einen auch sehr überrascht, wenn er jetzt wahnsinnig engagiert gewesen wäre. Er wirkt ja diesbezüglich eher, also das ist ja das Interessante, so wie man ja denken könnte, der ist ganz schnell begeistert von Sport, also weil er sieht, er hört dann von irgendeiner Person, die hat die gemacht, hier gepilgert und sowas und dann will er auf einmal 100 werden, weil er von der 100-Jährigen hört und sowas und die schnell begeistert sind, die sind ja auch genauso schnell auch wieder entgeistert sozusagen. Deswegen ja, auch kein großes Wunder, dass diese großen Vorsätze am Ende nicht, also jemand, der einfach mal sagt, ich habe heute mal Lust auf Sport oder irgendwie sowas, der hat wesentlich bessere Chancen, das langfristig auch zu machen.
Es wird ja wahrscheinlich auch schon daran scheitern, dass der Schauspieler keinen Sport macht, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er Sport macht, aber dass er eben solange der Schauspieler sich nicht äußerlich verändert, wird es ja auch keine Möglichkeit geben, die Figur zu verändern. Man
Das
könnte ja
stimmt.
jetzt sagen, ja, Herr Plate, Sie können nächstes Jahr wiederkommen, aber wir würden Sie gern 80 Kilo leichter haben und mit Sixpack. Oder würde er wahrscheinlich sagen, ach, Erwin, wie heißt er, Bernd Spengler ist jetzt nicht meine Lebensrolle, da kann es gerne jemand anders spielen.
Ja, oder er sagt, na klar, Montag fange ich an zu trainieren.
Genau.
Außerdem hat er viel zu tun, wie er jetzt hier sagt. Er muss sich um alles selber kümmern, auch um den Flügel.
So, genau. Und später oder wahrscheinlich am selben Morgen treffen sich Anna und Christian in der Stadt morgens und Anna kommentiert, ihre neue Wohnung ist fantastisch. Also sie hat eine Wohnung gefunden mittlerweile und sie gehen rein in die Praxis beziehungsweise die Kanzlei. Die sind ja im selben Gebäude. Und auf der Praxis, auf dem Empfangstisch entdeckt Christian so Armbändchen und fragt Nora, was das damit auf sich hat. Und ich glaube, wir haben nach langer Zeit mal wieder einen Nora-Koffer-Eintrag.
Herzlich willkommen bei Ich packe meinen Nora-Koffer. In dieser Rubrik sehen wir uns alles an, was die geliebte Sprechstundenhilfe Nora Mann an esoterischen Ratschlägen und unwissenschaftlichen Erkenntnissen für uns bereithält.
Denn Nora antwortet, das sind Energiebänder, die hat sie bei Neumond gemacht und die optimieren den Energiefluss im Körper. Es ist nicht irre. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir das nochmal erleben werden, nochmal einen Nora-Koffer-Eintrag.
Ja, stimmt.
Jetzt müsste man natürlich eigentlich die alten nochmal alle raussuchen, ne? So haben wir es früher immer gemacht.
Also das ein, was hab, ich versuche mal in der Zwischenzeit, ich versuche das mal zu überbrücken mit, wir haben Haare schneiden bei Mondlicht,
Ja.
wir haben die Tierkreiszeichen, wir haben also dafür, dass du das schon oft durchgegangen bist, habe ich den echt relativ schlechten Kopf. Ich muss immer an das Aquarium denken, aber das ist.
Das haben wir
Das,
nicht aufgenommen.
genau.
Aber weißt du, was ich gerade entdeckt habe?
Hau raus.
Ich habe ein Dokument entdeckt, was ich offenbar beim letzten Mal erstellt habe, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor fast 2 Monaten, was ich nicht mehr wusste. Und da stehen alle drin übersichtlich. Ich muss also nicht mehr die ganzen alten Dokumente durchgehen, sondern ich habe hier das Dokument Nora-Koffer. Und wir haben Feng Shui. Wir haben den Pflanzenmondschnitt. Den hast du schon gesagt. Also, dass man Pflanzen zu einem besonderen Mondstand schneiden soll. Wir haben mit Pflanzen reden. Wir haben chinesische Tierkreiszeichen. Wir haben die tibetianische Klangschale, wo mir übrigens gerade Word sagt, das heißt tibetanisch. Ich habe das noch nie mit Word geöffnet, daher tibetanische Klangschale. Wir haben einen Traumfänger. Wir haben Meditation. Wir haben Hypnose. Aura-Analyse. Sie hat ein Horoskop erstellt, direkt nach Pauls Geburt für Paul. Haarschnitt bei Vollmond. Hand auflegen und Autosuggestion. Elektrosmog-Befreiung des Büros. Sie bringt ihr Chi mit taoistischer Meditation zum Fließen. Sie glaubt an die Kraft der Edelsteine. Ein Strom negativer Energie ist durch ihren Schreibtisch gezogen. Sie hat einen Tee für jede Energie, einen sogenannten Energientee. Sie schlägt vor, dass Patienten durch Pendeln die Zukunft lesen können. Sie macht die Urschreitherapie mit Christian und sie hat Energiebänder.
Sehr schön auch vorgetragen. Sehr schön vorgetragen.
Also mal wieder nach längerer Zeit. Also die Urschreitherapie ist lange her. Da haben wir, glaube ich, auch darüber debattiert, ob wir es aufnehmen oder nicht. Und Patienten durch Pendel die Zukunft lesen, ist auch schon länger her. Ja. Das war der Nora-Koffer. Jedes Mal könnte es das letzte Mal sein.
Ja, stimmt. Aber es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, dass du die Rubrik eingeführt hast, auch. Die wurde ja eingeführt relativ lange,
Ja, ich glaube erst in
nachdem
Staffel 4
der
oder so.
Koffer schon gepackt wurde. Deswegen
Ja.
ist das.
Christian lehnt das Tragen eines Energiebandes ab, weil er meint, noch mehr Energie und ich platze. Den Den Satz könnte man auch mal so jetzt rausschneiden von mir. So ganz unmotiviert, noch mehr Energie und ich platze.
Ja, aber ich kann dir mal eins verraten. Ich habe ein paar Screenshots gemacht, wenn ich mal Folgen gehört habe von Stellen, aus denen ich, wenn ich mal richtig Zeit habe und im Prinzip nur irgendwie einen Sommer habe, wo ich mal den Gräsern beim Wachsen zuschaue, dann wird ein wirkliches Tohuwabohu zusammengeschnitten aus dem, wie wir uns gegenseitig vorstellen und da wird mal völlige Verleumdung betrieben, was wir so gemacht haben. Aber schauen wir mal, ob es klappt.
Mach das mal, das ist mein Traum, dass mal irgendjemand quasi mit unserem Zeug irgendwas mit Schnitten zusammenschneidet und Gags macht, das ich mir nicht überlegt habe.
So, okay, ich schau mal, ob ich es hinbekomme. Aber wird auf jeden Fall, wenn es kommt, dann nicht ein Geburtstagsgeschenk oder sonst was, sondern dann irgendwann so überraschend, wenn ich
mal aus dem Nichts.
Aus dem Nichts, genau.
Nora sagt, und das sage ich zu dir ja auch immer, Liebe kann auch Energie freisetzen. Liane Weber ist die erste Patientin, ein Teenager wahrscheinlich ungefähr. Und sie hat eventuell eine Mandelentzündung, sie ist blass. Meistens sitzt sie zu Hause, sagt sie, Christian vermutet am Computer, aber sie meint nein, am Klavier. Christian sagt, ein bisschen Bewegung täte ihr aber auch gut. Bernd übt eine Rede für den Auftritt von Max Haumer und in dem Moment kommt Max Haumer dann auch herein in den leeren Konzertsaal. Bernd heißt ihn willkommen und Max fängt an, am Flügel zu spielen. Nicht am Flügel, am Flügel zu spielen. Und Bernd muss los und hat noch ein paar Kommentare irgendwie zu dem Klavierspiel. Ich glaube, sowas wie, was kann man da sagen? Also,
ja, stimmt.
Das eröffnet eine lustige Ebene später, aber ich mache erstmal die Szene zu Ende. Und zurück in Familie Dr. Kleist, nach einem ganz markanten Auftritt vor Jahren, ist Bernd Spenglers persönliche Sekretärin, Frau Ahrens. Ich hätte sie fast nicht erkannt, aber die Stimme ist unverwechselbar. Das war die, die damals ihm, als er mal wieder abnehmen wollte, diesen Kuchen gebacken hatte und dann so ganz verführerisch sagte, extra mit Diätmargarine gebacken.
Extra mit Diätmargarine gebacken.
Und die ist hier wieder zurück und sagt, sie wusste gar nicht, dass er von Musik Ahnung hat. Und er sagt, hat er auch nicht. Er kennt nur Max Haumers alte Rockband von früher. Nun aber rasch ins Rathaus. Und die Ebene, die ich meine, die es eröffnet, ist ganz witzig, weil ich habe noch gedacht, als der Bürgermeister so ganz verzückt ist von dem Klavierspiel, dass es eigentlich eine lustige Darstellung ist von Leuten im Film, dass sie sich sehr oft mit Musik auskennen auf einem Niveau, wo jemand einfach sich ans Klavier setzt, anfängt zu spielen und jemand sagt, oh, ist das schön. So, wo normalerweise ja eigentlich eine Geige oder ein Klavier, sobald jemand ein paar Töne rauskriegt, klingt immer schön. So, ne? Aber dass jemand sozusagen ganz nuanciert auch versteht, dass derjenige, der das jetzt da spielt, besonders gut ist in dem, was er tut. Das ist eigentlich im Film oft so und man als Zuschauer denkt so, ah ja, da muss ich dir jetzt glauben, dass das besonders gut ist, das wird jetzt hier behauptet und passt jetzt so für mich. Aber hier ist es quasi tatsächlich gespielt von Bernd Spengler, also dass er so sagt, oh, ist das toll und so weiter und dann sagt er zu Frau Ahrens, er hat gar keine Ahnung von Musik und schnell ins Rathaus.
Ja, eigentlich sozusagen da, wo ich ja sonst der Serie sozusagen vielleicht den Vorwurf mache, dass sie da sich, weiß nicht, also da nimmt sie sich mal nicht ernst, sagen wir es einfach mal so.
Christian verlässt die Praxis, geht zur Mittagspause, kommentiert, die Energiebändchen scheinen Nora bei der Chaosbeseitigung geholfen zu haben. Und in der Mittagspause sitzt er in der Wohnung von Anna mit Anna auf sehr stilvollen Terrassenmöbeln. Wirklich sehr schicke Terrasse mit so richtig schönen Gartenmöbeln. Und Anna sagt, sie würde am Wochenende gern grillen und die Familie einladen. Da war wieder mein Lieblingswort, die Familie einladen. Und Christian sagt, aber Paul darf am Samstag entscheiden, wo es hingeht. Und Lisa kommt auch vorbei. Dafür gehört der heutige Abend aber nur ihr. Naja. Max Haumer ist in der Stadt und sucht eine Annette Krüger. Ist an einem Haus, wo sie wahrscheinlich früher mal gewohnt hat und fragt eine Nachbarin, aber die Nachbarin sagt ihm, dass sie letztes Jahr gestorben ist, und traurig gibt Max Haumer der Nachbarin dann den Blumenstrauß, den er für Annette Krüger mit hatte. Dann sind wir bei Liane Weber, die Klavier übt. Ihre Mutter weist darauf hin, dass sie schon wieder übt, obwohl sie im Bett liegen sollte, aber sie meint, wenn sie spielt, dann merkt sie die Halsschmerzen nicht mehr und deswegen will sie sich nicht ausruhen. Ihr Vater hat angerufen, also der Vater von Liane, und sagt, sie fahren alle irgendwann in den nächsten Tagen ans Meer und die Seeluft wird ihr gut tun. In Inges Café sitzt Max Haumer und Inge ist ganz entzückt, ihn zu sehen. Haumer bestellt einen Orangensaft und er erkundigt sich nach dem Jugendclub, der früher da auf der anderen Straßenseite war. Aber Inge meint, den gibt es schon seit 20 Jahren nicht mehr. Inge erinnert sich an seine Bandauftritte dort und er fragt auch Inge jetzt hier nach Annette Krüger, die damals auch oft da war, aber Inge kennt den Namen nicht.
Es fällt einem aber, finde ich, immer wieder auf, wie schön das Café jetzt eigentlich ist. Also es sieht viel verwunschener und viel ruhiger, abgelegener aus. Es ist irgendwie, finde ich, wirklich, hat einen wesentlich besseren Standort als den, den Sven am Anfang hatte. Ja,
ja, ich habe so den Eindruck, dieses Café, wo sie manchmal an der Straße sitzen, ist auch noch da. Also das wird ja manchmal verwendet, wenn sie...
Ja,
in der,
stimmt.
Also
ja.
Diese Kulisse wird verwendet, wenn sie als, wenn sie in der Mittagspause sind oder so.
Mhm.
Aber Inges Café ist jetzt woanders. Oder vielleicht ist es nur ein sehr ähnliches Café von der Mittagspause da.
Ja, wirklich.
Haumer ist weiterhin in der Innenstadt unterwegs. Kurz vor Feierabend geht er in eine Modeboutique und wird immer erkannt. Also sobald er irgendwo reingeht, sagt die Bedienung Inge oder eben hier in dem Fall die Mutter von Liane Weber, Frau Weber, natürlich können Sie noch was kaufen und kann ich ein Autogramm für meine Tochter haben, die ist ein großer Fan und so. Und ja, er kauft einen Schal und die Frau Weber kriegt ein Autogramm für ihre Tochter Liane auf eine Tasse. In der Villa der Kleists ist noch kurz Aufregung. Paul erzählt allen von den Wochenendplänen, die er gemacht hat. Er möchte in den Zoo, aber jetzt wird erstmal geschlafen. Clara sagt, sie geht auch schlafen, denn sie hat morgen eine Doppelstunde Mathe. Und abends, etwas später, sieht man Clara dann verstohlen aus der Tür schauen und einen günstigen Moment abpassen, um das Zimmer zu verlassen. Und wir sehen sie dann mit einer Gruppe von Freundinnen über einen, also ich will nicht übertreiben, aber ich würde sagen, einen vielleicht 1,50 Meter hohen Zaun klettern.
Ja.
Und sie gehen in eine halb geöffnete Garagentür und im Hintergrund steht ein Schild: Schlachthof Eisenach. Hier habe ich erst so voll damit gerechnet, dass es einfach ein alter Schlachthof ist, der halt nicht mehr benutzt wird. Ja, aber der Zaun, der ist auf jeden Fall nicht unbedingt sehr sicher, würde ich sagen. Also ein größerer Mann könnte da vermutlich mit einem Schritt rübergehen.
Ja, das ist wahr. Aber wie hast du denn, oder beschreib euch erstmal die Szene zu Ende und dann...
Naja, wir sind jetzt erstmal nochmal kurz bei Haumer, der am Flügel im leeren Konzertsaal spielt, dann aber schrecklich anfängt zu husten und Frau Ahrens ist ganz besorgt und will einen Arzt anrufen. Die Reihenfolge, in der sie beschreibt, was zu tun ist, ist ganz lustig. Sie sagt erst, wollen Sie ein Glas Wasser? Dann sagt er, nein, nein, es geht schon. Dann sagt sie, ja, sollen wir nicht vielleicht doch einen Krankenwagen rufen? Und er meint, nein, nein, alles gut. Und dann, na, dann gehen wir doch zum Arzt. Also irgendwie ist es nicht so wie erste, zweite und dritte Eskalationsstufe, sondern es ist so erste Eskalationsstufe, dritte Eskalationsstufe, zweite Eskalationsstufe.
Ja, stimmt. Was mir halt auffällt, also ich kann es ja kurz vielleicht mit einem Satz vorwegnehmen, dass sozusagen jetzt wird ja der Arzt angerufen und wir ahnen es, welcher Arzt jetzt gefragt ist.
Ja.
Dr. Fuchs, genau. hier wird ausnahmsweise mal Dr. Kleist angerufen. Und was mir in dieser gesamten Folge etwas missfallen hat, ist die Tag- und Nachteinstellung. Also diese Konzertübung, das sieht total nach Tageslicht aus, finde ich. Also es ist überhaupt keine Lampe an und sowas. Und gleichzeitig da bei Christian ist es Nacht und es gibt es öfter, dass dir einem die zeitliche Dimension nicht so klar wird.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass oftmals eben morgens schon taghell ist. Also beim Frühstück ist taghell. Dann ist aber auch abends oft taghell. Zum Beispiel eben vor 2, 3 Szenen, wo Paul eben sagte, jetzt wird aber erstmal geschlafen und so weiter. Da ist noch taghell, also als würden die 18 Uhr ins Bett gehen. Und dann ist eben hier später Nacht. Also was heißt Nacht? Es ist abends. Also es ist eigentlich nur dann dunkel, wenn wirklich tiefe Nacht ist, weil Familie doch dort leist. Sonst ist es entweder dämmerig oder eben taghell. Und das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, weil ja, dann der zeitliche Ablauf ist manchmal ein bisschen schräg. Ja. Genau, also Christian und Anna liegen auf einem Terrassenbett. Ist auch ein tolles Möbel, finde ich. So ein Bett auf der Terrasse. Ja. Und Christian kriegt einen Anruf von der Frau Ahrens und sagt, er ist in 5 Minuten da. Und er sagt zu Anna, wenn er wieder da ist, dann machen sie weiter, wo sie aufgehört haben. So, dann sind wir wieder in der Schlachterei und Clara und die anderen sind als Gemüse verkleidet. Ich denke mir das nicht aus und machen einen Rap über vegetarische Ernährung. Der Rap ist, der hat mich sehr erinnert an so Raps, wenn Banken irgendwie vor 10, 15 Jahren versucht haben, junge Leute davon zu überzeugen, eine Bankausbildung zu machen. Und dann so dachten, was machen denn junge Leute heutzutage? Die rappen, oder? Und dann einen Bankrap gemacht haben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich den komplett reinschneiden kann, rechtlich, weil es ja Musik ist. Aber wenn, dann kommt er auf jeden Fall in die Folge, dieser Rap. In Gänze, weil den kann man nicht beschreiben, wie abgrundtief schlecht dieser Rap ist. Es ist eigentlich gar kein Rap, es ist irgendwie rhythmisches Sprechen und so.
Und, ja, und wollen wir mal die Textzeilen durchgehen?
Ja, meinetwegen gerne, ja. Also ich hätte ihn ja jetzt, wie gesagt, reingeschnitten, deswegen kann jeder es hören. Aber mach mal, wenn du die Textzeilen hast, sehr gern.
Ich habe sie nicht mehr ganz, aber ich finde nämlich, also es sind ja, glaube ich, nur 2, ne?
Oder nee, es sind, glaube ich, noch ein paar mehr, aber.
Ja. Es sind 6, es sind 3 Reime sozusagen, ach so. Oder?
Wir könnten natürlich auch eine Voice AI nehmen und das dann mit einer Stimme von einem berühmten Sprecher irgendwie vorlesen lassen, den wir.
Das wäre vor allem interessant für den Fame unseres Podcasts. Damit hätten die dann auch nicht gerechnet, dass das dann später nochmal so übernommen wird. So, die Musik ist schon mal furchtbar.
Ja.
Ich habe das nicht verstanden. Leiden muss das Schwein in Gedanken oder sowas?
Ich mach's doch mal. Ich mach's auch nochmal, aber ich hab den Kopfhörer auf.
Okay. Ja, der eine,
ja, warte mal, ich
ja.
Der Tanz ist auch so geil.
Der Tanz ist, also, das ist ja fast, also auch ikonisch klarer als Kürbis.
Ich dachte, das ist halt eine Tomate.
Oh, habe ich das falsch im
Moment? Ich weiß nicht, ich kann auch ein Kürbis sein. So, jetzt habe ich genau die Zeile verpasst.
Stimmt, du hast recht, Tomate, ja.
Nein, muss ich meinen Gedanken?
Leiden muss das Schwein, dachte ich.
Leiden muss das Schwein?
Okay, pass auf, wir können es ja sozusagen, also, die erste Zeile ist nicht verständlich.
Also, ich verstehe irgendwas mit, nein, muss ich meinen Gedanken oder so. Ich höre es mir jetzt noch 3-mal an.
Ja.
Also ich verstehe als letztes Wort auf jeden Fall Gedanken.
Ja, das passt, ja.
Nein, muss ich meinen Gedanken? Nee, ich ist keine Ahnung. Ich habe jetzt auch gerade hier irgendwie eine komische Fassung, die nicht Stereo ist. Ich gucke mir das nochmal, ich suche mir nochmal eine andere. Ich höre es jetzt hier nur auf einem Ohr, auf Fuß. So, jetzt habe ich Stereo. Leiden könnte sein, ist das erste Wort. Leiden?
Ja, aber das...
Der Mittelteil ist wirklich unverständlich. Schwein könnte auch sein, aber ich höre immer, muss ich meinen. Aber leiden muss ich meinen Gedanken.
Leiden muss ich bei dem Gedanken.
Ah, leiden muss ich bei dem Gedanken. Ja, jetzt haben wir es.
Das ist doch, ja.
Okay, eine schwere Geburt. Die erste Zeile ist erkannt. Leiden muss ich bei dem Gedanken.
Tiere gefangen hinter Schranken. Okay, akzeptieren wir mal.
Also, ich höre es nur. Leiden muss ich bei dem Gedanken. Tiere gefangen hinter Schranken. Also astreiner Reim, oder?
Ja. Astreiner Reim, genau. Und dann...
ist auch schwer zu verstehen, ne?
Nee, sag mal kurz den Anfang vom nächsten.
Warte, ich höre nochmal. Sie zu grillen ist keine Tugend.
Ja, genau. So, und jetzt wird's spannend. Sie zu grillen ist keine Tugend. Ein absurdes Wort für Jugendliche, überhaupt mit dem Wort Jugend. Und dann kommt der, sie vergiftet meine Jugend. Auf diese Überlegung muss man erstmal kommen, sozusagen. Da wird hier wieder das eigene Leid in den Vordergrund geschoben, dass man halt nicht sagt, okay, irgendwie die Tiere leiden, das ist schlimm für die Tiere, sondern die Tiere leiden, das ist schlimm für mich.
Ich schreibe nochmal mit Leiden, muss ich bei dem Gedanken, Tiere gefangen, der Schrank ist, kann man gar nicht ohne zu lachen aufschreiben. So, grillen ist keine Tugend, oder wie war das? Ich höre nochmal.
Übrigens, es heißt sie zu quälen, ne? Sie zu quälen ist keine Tugend.
Sie zu quälen, nicht grillen. Sie zu quälen ist keine Tugend. Und der nächste Satz ist, jetzt habe ich zurückgespult aus Versehen. Es vergiftet meine Jugend.
Es vergiftet meine Jugend. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz.
Ja.
Also nachdem, es kommt ja wegen, und zwar, doch, das ist jetzt schon der Lieblingssatz, wegen eurer Fleischesgier stehen wir alle hier. Und das singen vier Leute.
Stehen wir alle vier?
Nee, stehen wir alle vier, ja genau. Aber das musst du mal überlegen, dass vier Leute sich als wir alle darstellen. Also Martin, du, deine Freundin, noch ein Kumpel und ich. Wir alle.
Die letzte Zeile hast du noch vergessen. Vegetarier, das sind wir.
Genau, das kommt noch, genau. Aber ja. meine Lieblingszeile ist wirklich, die stehen wir alle hier.
Ja, so als würde da so die ganze Schule protestieren und so.
Genau.
Okay, also. Es holpert halt einfach so heftig. Ich glaube, du könntest keinen Rapper finden, der damit sein Geld verdient, der aus diesem Text ein Rap macht, der nach was klingt.
Ja.
Weil Rappen ist nicht hätte, 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 hätten, hätten, hätte, hätte. Okay, geht's noch weiter. Vegetarier, das sind wir, kommt noch, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Also, wir fassen noch mal zusammen. Jetzt brauchen wir die Voice AI oder vielleicht einen echten Sprecher, mal gucken. Leiden muss ich bei dem Gedanken, Tiere gefangen hinter Schranken. Sie zu quälen ist, kann ich echt nicht sagen, das. Sie zu quälen ist keine Tugend. Es vergiftet meine Jugend. Wer schreibt so eine Scheiße? Oh Mann. Ich werde den Satz nie sagen können, ohne zu lachen. Sie zu quälen ist keine Tugend. Es vergiftet meine Jugend. Oh mein Gott. Wegen eurer Fleischesgier stehen wir alle hier. Vegetarier, das sind wir. Das tut doch weh. Das kannst du doch nicht machen. Die armen Mädchen, die das performen mussten. Also du kannst doch, wenn wir Lisa Marie Coroll hier irgendwann mal im Podcast haben, wir können sie nie damit konfrontieren. Ich würde mich so schämen.
Ja, also vor allem, es ist ja nun mal so, genauso wie du gesagt hast, sozusagen, wenn man irgendwie so für Banken Werbung macht, oder ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, vielleicht weißt du noch, dass es vor 20 Jahren mal gegen Graffitis so Werbung gab, also sozusagen nicht Werbung, sondern so eine Kampagne der S-Bahn, und die sollte auch so eine Jugendsprache imitieren. So, also so, das war dann so, dass es dann hieß, hey, auch wieder beim Sprayen erwischt, mega uncool, oder? Und die Kohle für neuen Players auch flöten, irgendwie sowas. So, und das ist ja dann wenigstens was, das ist ja peinlich für die Urheber dieser Zeilen. Aber hier ist es ja wirklich so, dass die Urheber so im Hintergrund sind und nicht auffallen und die Kids, die ja jeden Tag noch zu normalen Schulen müssen, sich dafür dann rechtfertigen.
Ja, ich habe hier gerade noch mal was gefunden, Sparda-Bank-Rap, aber der geht 4 Minuten. Ich mache mal so die ersten Sekunden an.
Die Schule geht zu Ende, es dauert nicht mehr lange bis zur großen Wende. 1000 Fragen, die du dir zur Zukunft stellst, 1000 Fragen über dich und deine Welt. Ich hab die Idee, ich weiß, da passt du rein. Es nennt sich Bank und scheint aufrichtiger zu sein. Also hör mir mal gut zu, dann lass ich dich in Ruhe. Ich zeig dir die Vielfalt in der Welt der Bank. Ich verspreche, du wirst es mir noch sagen.
Scheiße, ey. Vor allem hör mir mal gut zu, dann lass ich dich in Ruhe und dann von wegen in Ruhe lassen. Ne?
Ja, vor allem.
Ja, ähnliches Niveau. Ja. Ganz das klar, also wirklich könnte von den gleichen Urhebern sein.
Sparda Bank Rap, Bankenwunderland. Von Movie Stars und Sparda Bank PR-Kampagne. Hier schreibt jemand, ich will eine Metal-Version von diesem Song. Im Warteraum beim Arbeitsamt laufen bestimmt alle Azubi-Raps in Dauerschleife.
Ja, genau. Aber ganz grundsätzlich mal, ja, als Clara das Haus verlassen hat, das ist ja eine Szene, die wir so noch nicht hatten. War das denn dann für dich, also das fand ich ja schon so, dass ich dachte, krass, wo ist die denn jetzt unterwegs? Das war eine etwas ungewöhnliche.
Ja, also die Art und Weise, wie sie sich da Zutritt verschaffen, sieht halt so harmlos aus, dass ich nicht das Gefühl hatte, sie ist jetzt irgendwie unterwegs, um irgendwas Schlimmes zu machen. Also sie nehmen sich, glaube ich, so eine Holzpalette, um über den Zaun zu steigen. Also sie klettern nicht mal über den Zaun, sondern sie nehmen so eine Erhöhung, damit sie halt einfach rübersteigen können. Sie brechen auch nirgendwo ein, also sie machen nichts kaputt oder so, sondern sie gehen einfach rein über den 1,50 Meter hohen Zaun. Erinnert mich so ein bisschen an Hot Shots 2, wo sie das ist ein Vietnam-Parodie-Kriegsfilm, wo sie mitten im Feld dann irgendwie auf so eine kleine Drehtür treffen oder so und dann sagen, verschlossen, was nun? Aufsprengen. So, und also es ist einfach. Nein, also ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass Clara jetzt weggeht, um Drogen zu nehmen, um feiern zu gehen, um keine Ahnung, mit irgendjemandem sich zu treffen, der einen schlechten Einfluss hat. Das war halt wirklich relativ kindlicher Spaß immer noch so. Also ich meine, klar, mit einem Zweck dahinter, mit einem politischen Zweck, irgendwie mit einer politischen Aussage, die sie versuchen zu machen, aber Ich denke, man hat in der Hinsicht ganz gut die Balance gefunden, dass man Clara sich heimlich wegschleichen lässt, aber sie trotzdem nicht als Ausreißerin, die irgendwie jetzt Unruhe stiftet, darstellt. Das, was sie dann tut, wo sie die Gesetze bricht, ist immer noch harmlos genug, dass man sie danach immer noch als das liebe Mädchen behalten kann. Naja. Ach so, und wir haben natürlich auch noch vergessen, am Ende des Raps sagt eins der vier Mädchen, das war hammermäßig, das stellen wir morgen gleich ins Netz.
Ja. Was auch sehr interessant ist, so die Überlegung, so straftatenmäßig, dass man ja wirklich, alle sind ja super gut erkennbar. Also, ja, da machen die schon nicht die richtige Prävention.
Ja, also ich meine, ich störe mich mal wieder an den Wörtern hier auch, ne? Hammermäßig, gut, vielleicht gerade noch so auf der Grenze, aber ich glaube 2014 hat niemand mehr hammermäßig gesagt in dem Alter und ins Netz schon gleich gar nicht mehr. Also ja, da könnte man auch sagen, ich öffne meinen Klapprechner. So.
Also, ja, das stimmt. Ja.
Wenn ich dich fragen würde, welche Szene ist markanter, erinnerungswürdiger, denkwürdiger? Ist es diese Szene oder ist es die Szene vor der Bank, wo jemand mit dem Bagger reinfahren will?
Ah, das ist für mich noch das Ding vor der Bank. Also da muss eine Menge kommen, um das um das zu toppen, weil es von allen Beteiligten so absurd ist und es sind ja trotz allem noch irgendwie Erwachsene und dass Kinder und Jugendliche sich manchmal genauso wie man auch singt, manchmal denkt, ach du Scheiße, was habe ich denn da für Klamotten auch getragen und irgendwie. Ich meine, ich habe selber schon, was weiß ich, Schülerzeitungsartikel geschrieben, für die ich mich auch in Grund und Boden schäme heutzutage. Also das Jugendliche gönne ich da was anderes.
Wir machen ja auch noch einen Podcast, über den wir uns dann später schämen werden.
Na, zum Beispiel, genau. Wir sind vielleicht, wer im Glashaus sitzt, ne?
Genau. So, wir sind durch mit der Szene.
Ja.
Ah, nee, noch nicht ganz. Ein Polizist kommt rein oder ja, kündigt sich an, sagen wir mal so, mit den Worten, ist da jemand? Und hat sie irgendwie gehört und alle entkommen, bis auf Clara, weil Clara hat ja den Kürbis, die Tomate, wie auch immer, an und passt nicht mehr durch die Tür und wird deswegen erwischt.
Was eine der unangenehmsten Gründe ist, wie man auffliegen kann. Ja, ich
Ja,
habe nicht durch
ich.
die Tür gepasst, das ist schon sehr unangenehm.
Genau. Die anderen sind alle weggerannt, aber ich habe nicht durch die Tür gepasst.
Genau.
Christian ist bei Max Haumer und untersucht ihn. Er hat eine Stirnhöhlen- und Nasennebenhöhlenentzündung oder die sind auch manchmal dicht. Und Christian fragt, was sein Hausarzt dazu sagt. Aber Haumer hat keinen. Er ist ja immer auf Achse. Ist übrigens auch sowas, ne? Was sagt Ihr Hausarzt? Also ich habe auch keinen Hausarzt. Ich habe einen Arzt, wo ich alle 2 Jahre mal bin. Den könnte ich vielleicht als meinen Hausarzt bezeichnen. Aber dass der, ich weiß nicht, ob wir das Gespräch schon mal hatten hier in dem Podcast, aber dass man so voraussetzt, das war ja auch in der Corona-Zeit so, fragen Sie Ihren Hausarzt, dass man so voraussetzt, dass es heute immer noch 1970 ist und jeder einfach irgendwie so einen Arzt hat, der alles über dich weiß. Naja, komm.
Nicht mehr witzig, ja, das stimmt.
Morgen, sagt Christian, soll Haumer in die Praxis kommen. Ständige Entzündungen sind nicht normal und der Husten hört sich gar nicht gut an. Und ja, Haumer willigt ein, er kommt morgen. Anna ist zu Hause, während Christian weg ist, und Clara ruft bei ihr an, weil sie denkt, dass Christian da ist. Und Anna, ja, lässt sich alles erzählen, was passiert ist, und kommt dann zur Polizeistation und holt Clara ab. Und Clara fragt ganz ängstlich, ob sie jetzt ins Gefängnis muss. Und Anna sagt, nein, aber vielleicht wirst du ein paar Sozialstunden machen müssen. Das war schließlich ein Einbruch. Und Clara antwortet, aber die Tür war offen. Und Anna sagt, nein, es war ein abgeschlossenes Gelände. Das ist Hausfriedensbruch. Das ist eine Straftat. Das klingt mir doch fast wie eine weitere Gelegenheit dazu, den Juristen zu hören. Nein, also tatsächlich Einbruch gibt es, glaube ich, nicht, ne? Als juristische Sache.
Nee, das stimmt. Es gibt nur den Hausfriedensbruch.
Ja.
Also wenn man, ich glaube, es nennt sich, glaube ich, wenn man in das befriedete Besitztum eines anderen eindringt oder sowas, heißt das, glaube ich, ja, ist hier relativ unstreitig. Also
Genau,
da.
es ist befriedet durch den Zaun im Grunde.
Genau, deswegen.
Ne? Aber Einbruch ist halt erstmal Quatsch und das von einer Anwältin, also dass sie sagt, das war Einbruch.
Ja, da habe ich auch gedacht, kommt jetzt noch was Richtiges oder bleibt es bei dieser absurden Analyse? Na, was ich halt witzig finde, ist, dass Clara sich auf der einen Seite, dass klar ist, wir stellen Video ins Netz, auf dem alle erkennbar sind, dann aber, wenn es auffliegt, sorgt, komme ich jetzt ins Gefängnis?
Ja,
Also.
stimmt, ja. Na, ich habe kurz darüber, bin kurz darüber gestolpert, dass Hausfriedensbruch tatsächlich eine Straftat sein sollte. Aber tatsächlich ist es eine Straftat. Ich habe es kurz nachgelesen. Ist ja manchmal so bei Sachen, dass man so unterscheidet zwischen Straftat und, glaube ich, Ordnungswidrigkeit, ne?
Genau.
Und das ist zum Beispiel sowas, wo hier in meiner Nähe gibt es eine Verkehrssituation, die immer mal wieder für Aufregung sorgt und da dann auch oftmals irgendwie so Leute stehen, die irgendwie durchsetzen wollen, dass das Durchfahrtsverbot beachtet wird und dann sagen sie auch mal, ich zeige sie an und so weiter. Und ich stehe dann manchmal immer so in Gedanken mit dem erhobenen Zeigefinger daneben und sage, das ist nur eine Ordnungswidrigkeit, die kann man nicht zur Anzeige bringen.
Ja, mach das doch mal bitte. Das finde ich gut.
Ist doch bestimmt deeskalierend,
Ja, ich glaube auch, das hilft.
oder? Nein, also Hausfriedensbruch tatsächlich eine Straftat. Clara soll das nicht nochmal machen, sagt Anna. Und Anna will Christian anrufen, aber Clara will das nicht. Anna sagt, okay, aber dann musst du es ihm selbst sagen, sonst wird es nur noch schlimmer. Er wird es so oder so erfahren und bringt sie nach Hause. Und Clara verspricht es Christian zu erzählen, wenn Anna verspricht, es ihm nicht zu erzählen. Christian klingelt bei Anna. Er wollte ja abends dann zurückkommen nach seinem Einsatz bei Max Haumer, aber die ist nicht da. Die bringt ja Clara nach Hause und alles ist dunkel, alle Türen sind zu und er zieht unverrichteter Dinge wieder ab. Am Morgen hat Paul eine Liste mit verschiedenen Dingen, die er machen will. Clara betritt das Frühstückszimmer und bevor sie aber irgendwas sagen kann, sie versucht Christian anzusprechen, muss Christian auch schon los in die Praxis. Also sie kommt nicht dazu, es ihm zu sagen. Und im Treppenhaus trifft Christian dann auf Anna. Er sagt, dass er hofft, sie ist nicht böse, weil sie gestern nicht mehr aufgemacht hat. Also er denkt offenbar, dass Anna noch da war, aber dass sie die Tür nicht geöffnet hat, weil sie irgendwie sauer war, dass er nachts weg musste. Daran merkt Anna natürlich, dass Christian noch nichts weiß von Claras Polizeikontakt und hat aber ja Clara versprochen, nichts zu sagen, weshalb sie sagt, also weshalb sie sich nichts anmerken lässt. Was für ein Verwirrspiel hier an dieser Stelle.
Ja.
Und später sind wir dann bei Haumer, der sich erneut irgendwo erkundigt, ich glaube, das war beim Einwohnermeldeamt, wo Annette Krüger gelebt hat, beziehungsweise ich glaube, es geht ja auch darum, dass er gerne wissen will, ob sie eine Tochter hatte oder wo ihre Tochter wohnt. Ja. Und die Frau am Schalter kann aber keine Auskunft geben, weil er ist ja nicht mit ihr verwandt. Liane ist dann wieder in der Praxis. Mittlerweile hat sie jetzt 40 Grad Fieber und Christian meint, sie muss sich schonen. Die Mutter, da muss ich jetzt wirklich nochmal gucken, wie hieß denn eigentlich die Mutter? Ingrid. Siehste, Ingrid Weber. Bei mir steht immer nur Mutter. Ingrid sagt, sie, also Liane, hinkt schon hinterher in der Schule, weil sie so oft krank ist. Und Christian fragt, ob es chronische Erkrankungen in der Familie gibt. Aber es gibt nicht wirklich Hinweise. Auch weil Lianes Großvater, also Ingrids Vater, nicht bekannt ist. Den hat Ingrid nie kennengelernt. Und mit einem Streptokokkentest, den Nora machen soll, endet diese Szene. Und dann sind wir bei Anna und Christian, die in Inges Café kommen. Clara ist auch da und Christian geht kurz rein ins Gebäude und Clara erntet einen mahnenden Blick von Anna. Und als Christian nicht da ist, sagt Clara Anna, sie wird es ihm sagen. Und Clara geht dann Inge helfen, als Christian wieder zurückkommt und Christian fragt Anna, ob sie irgendwas hat. Aber Anna sagt nichts.
Die Szene ist deswegen ja ganz lustig, weil vom Drehbuch her mussten die es ja so konstruieren, dass die beiden alleine sprechen. Und das haben sie so konstruiert, indem Christian fragt, möchtest du was? Was irgendwie unlogisch ist, weil es ist ja keine Selbstbedienungscafé. Ja. Und dann aber ohne irgendwas auch wieder zurückkommt.
Ja, mich hat das erinnert an eine ganz alte Geschichte, als mein Nachbar, also meine Nachbarn hier oben, die über mir wohnen, die wohnen genauso lange wie ich hier, also seit 32 Jahren. Und die hatten einen großen Sohn, Philipp, und der hat irgendwann mal angefangen zu rauchen. Aber in einem Alter, wo man noch nicht so anfängt zu rauchen normalerweise, also wo es die Eltern noch nicht so wissen sollen. Und meine Mutter, viele Grüße an dieser Stelle, eine treue Hörerin, hat irgendwann ihn an der Bushaltestelle rauchen sehen und hat nichts weiter gesagt, aber sie haben sich gegenseitig gesehen. Und später am selben Tag, glaube ich, ist meine Mutter Philipp dann wieder begegnet im Treppenhaus und mit Philipps Mutter zusammen. Und hat dann nur irgendwie so diesen Blick, den Anna auch hier zu Clara macht, so diesen, na, Philipp? So was. Ich sag jetzt nichts.
Ja, das ist halt, ich finde die Frage durchaus spannend. Also es wurde dann nicht, deine Mutter hat das nicht aufgeklärt? Nee, oder? Nee. Okay. Ja, finde ich sympathisch. Also finde ich irgendwie, keine Ahnung, finde ich nicht einfach, die Situation, ob man dann irgendwie was sagt oder nicht. Also ich weiß, dass ein Freund von mir, als er mit dem Rauchen angefangen hat und dann war er beim Zahnarzt und es war in der, glaube ich, 7. oder 8. Klasse und dann der Vater war noch dabei, so beim Zahnarzt und dann hat der Zahnarzt so, was ist das denn hier? Sie trinken aber, glaube ich, in letzter Zeit schon sehr viel Kaffee oder so. Also er hat dann mit Absicht so ein bisschen so ihm die Chance eröffnet, jetzt zu gestehen oder einfach so weiter im Dunkeln rumzutappen. Also,
ja, unangenehm, ja.
Ja.
Christian kommt mit dem Fahrrad zu den Webers. Liane geht es mittlerweile wieder besser, sagt die Mutter Ingrid. Und man hört auch von drinnen Klavierspiel. Und Liane ist auch Fan von Max Haumer, wird hier erzählt. Und Christian sagt zu Liane, der Streptokokkentest war positiv. Sie muss, auch wenn es ihr jetzt besser geht, noch ein Antibiotikum nehmen, damit es dann wieder ganz gut wird. Bernd macht eine Führung mit Haumer durch Eisenach. Aber Haumer muss sich dann setzen und fasst sich an die Brust, kriegt schlecht Luft und Bernd schlägt einen Besuch bei Dr. Kleist vor. Und etwas später hat Christian ihn dann durchgecheckt. Ihm gefallen Haumers Werte gar nicht. Er würde ihn gern heute noch in der Klinik durchchecken lassen. Haumer sagt, er muss sich auf das Konzert vorbereiten. Christian rät davon ab, das Konzert zu spielen. Und Haumer kommentiert, dass die Konzerte, wenn Ärzte ihm davon abgeraten haben, sie zu spielen, meist seine besten Konzerte waren. Und Christian meint, von einem Kardiologen durchgecheckt zu werden, dauert nicht lange. Und Haumer willigt ein, das zu machen, aber erst nach dem Konzert. Damit ist Christian einverstanden. Er schaut dann später nochmal nach ihm. Haumer geht, sein Taxi wartet. Und Bernd kommt kurz mit rein ins Behandlungszimmer, sagt zu Christian, er weiß ja, dass er nicht sagen darf, aber wie geht es ihm? Und das Wichtigste ist, dass das Konzert stattfindet. Und Christian meint, wenn es nach ihm geht, findet das Konzert nicht statt, aber Künstler haben ihren eigenen Kopf. Und Bernd dankt Gott, dass das Konzert stattfinden kann, denn das wäre ja eine Blamage nach so viel Werbung. Und will sich hinsetzen, aber verknackt sich dann den Rücken. Christian fragt, haben Sie Schmerzen? Und Bernd sagt, ja, aber keinen Termin. Aber dann soll er sich hinlegen. Und mal wieder wird Bernd eingerenkt, fand Christian.
Aber er sagt das so komisch, ist dir das mal aufgefallen?
Er sagt alles dieses, komisch.
Ja, ist das auch wahr.
Christian trifft den Polizisten, der Clara verhaftet hat, und der sagt ihm, na, Herr Kleist, die Schlachterei sieht übrigens von einer Anzeige ab. War wohl nur ein Lausbubenstreich oder Mädchenstreich in ihrem Fall. Wäre aber gut, wenn Clara sich entschuldigt. Und Christian lässt sich nicht anmerken, dass er von gar nichts weiß, dass er überhaupt nicht weiß, wovon er redet. Und stellt dann etwas später Clara im Garten der Kleists zur Rede. Und Clara erzählt, sie hat eine Aktion überlegt, wie sie die Menschen dazu bringen können, kein Fleisch mehr zu essen. Christian sagt, Einbruch ist eine Straftat. Ja, er ist halt kein Jurist. Und fragt, was sie da wollten in der Schlachterei. Und Clara erzählt, dass sie ein Video gedreht haben, um es im Internet zu posten. Das klingt doch schon eher nach echten Menschen. Internet, im Internet posten und nicht ins Netz stellen oder so.
Das stimmt.
Christian will gerne das Video sehen und Clara zeigt es ihm widerwillig. Und als der Rap läuft, müssen sie beide etwas lachen. Vor allem bei der Zeile, sie zu quälen ist keine Tugend, es vergiftet meine Jugend.
Jetzt geht's wieder los.
Und fragt dann, warum Clara in der Nacht nicht ihn angerufen hat. Und Clara erzählt, dass sie Anna angerufen hat und dass Anna sie von der Polizeiwache abgeholt hat. Und nun erfährt also Christian, dass Anna das alles wusste, aber nichts gesagt hat. Also der Kaskadeneffekt geht weiter. Hm. Und Christian stellt nun in der nächsten Szene Anna zur Rede, an deren Wohnung. Und Anna und Clara hatten sich darauf geeinigt, sagt Anna, dass sie nichts sagt und sie wollte Clara nicht in den Rücken fallen. Clara hat ihr zum ersten Mal vertraut, hat sie um Hilfe gebeten und das Vertrauen wollte sie nicht verspielen. Christian antwortet, in meiner Familie hat man keine Geheimnisse voreinander. Und Anna regt das sehr auf, dieser Satz, und sie sagt, ja, du und deine Familie, deine Kinder, deine. Und sie sagt, sie macht es so, wie sie es für richtig hält und lässt Christian dann draußen stehen, während sie reingeht. Wir sehen Christian noch ein wenig in Eisenach umherradeln und abends kommt er dann an den Konzertsaal, hört die Klavierklänge von drinnen, wo Max Haumer irgendwie probt, aber dann werden die KI-Klänge, die Klavierklänge ganz chaotisch und wild und Christian merkt, da ist irgendwas im Argen und geht rein und findet Haumer auf dem Klavier liegend vor. Wenn er Orgel gespielt hätte, dann wäre es natürlich noch dramatischer gewesen. So.
Ja,
die Orgel hätte er dann so.
Das stimmt. Man muss ja sagen, also auch hier wieder diese Tag-Nacht-Szene ist für mich so ein bisschen fraglich. Weil irgendwie, weiß nicht, dass dann jemand abends probt, na gut, lass mal stehen, aber er probt ja schon sehr lange dafür, dass er irgendwie, dass es so ein Ding ist, dass er auch mal in Eisenach auftritt, oder? Also
ja, er ist so drei Tage da oder so. Ne?
Drei Tage ist er schon am Proben, genau. Also ist schon alles so ein bisschen, scheint für ihn ein sehr wichtiger Auftritt zu sein.
Jedenfalls, Haumer liegt bewusstlos am Klavier und Christian muss eine Herzdruckmassage machen und im Krankenwagen sagen sie dann, es war ein Herzstillstand, aber er ist wieder da. Am anderen Tag in der Klinik bestätigen Michael und Christian eine, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Endokarditis, eine Herzmuskelentzündung und mehrere Infekte im Körper. Die Blutwerte sind miserabel. Es könnte ein angeborener Immundefekt sein. Und Christian wird dann von Bernd angesprochen wegen Haumer. Christian sagt, es geht ihm gar nicht gut, es ist sehr ernst. Und Bernd, ja, fragt, heißt das, dass das Konzert nicht stattfindet? Das geht doch nicht.
Ja, Bernd, wie immer empathisch, wie man ihn kennt.
Genau. Und ja, Christian hält ihn auf dem Laufenden. Später bringt Christian Michael dann Kaffee und er hat die Ergebnisse mittlerweile, die sehen alle nicht gut aus. Es ist der angeborene Immundefekt, den sie vermutet haben. Und sie müssen schnell ein Antibiotikum finden, das anschlägt, um ihn zu retten. Christian geht zu Haumer ins Zimmer, der ist mittlerweile wieder ansprechbar, sagt ihm, er hat eine seltene genetische Immundefizienz, die nicht erkannt wurde, weil er so oft den Arzt gewechselt hat. Die ist lebensbedrohlich. Haumer sagt, er kann noch nicht in der Klinik bleiben. Und Christian sagt, das Konzert kann ein andermal stattfinden. Aber Haumer meint, deswegen ist er nicht in Eisenach, sondern wegen seiner Tochter. Er war jung, egoistisch und hat eine junge Frau mit Kind im Stich gelassen, weil er Musik machen wollte. Und hat auch eine alte Fotografie von der Annette Krüger, die er die ganze Zeit gesucht hat. In der Küche der Kleists wird Christian später von Inge angesprochen, dass das Konzert ausfällt und ob er wisse, warum. Und Christian erzählt, dass Max Haumer im Krankenhaus ist. Inge hat sich gerade mit ihm unterhalten, sagt sie, und kann es gar nicht glauben, dass er im Krankenhaus ist und so schwer krank. Sie erzählt, dass er auf der Suche nach Annette Krüger war und Christian zeigt Inge das Bild. Und Inge stellt fest, die sieht aus wie die Besitzerin des Modegeschäfts, Ingrid Weber. Und Christian sieht die Ähnlichkeit auch und geht hin zu Ingrid Weber und spricht sie an, ob Liane zu Hause ist und ob Annette Krüger ihre Mutter war. Finde ich eine ganz komische Szene, weil sie sagt, Liane ist nicht da. Mhm. Und im nächsten Moment betritt Liane im Hintergrund den Raum. Also wozu wird im Gespräch etabliert, dass sie nicht da ist, wenn sie zwei Dialogzeilen später dann trotzdem die Szene betritt?
Ja, das stimmt. Die ganze Sache, also auch weil du jetzt sozusagen, also man muss sich das im Kopf haben, da hat jemand, weil er seine Tochter sucht, hat er ein Bild von seiner ehemaligen Geliebten da, ist im Krankenhaus und was macht der Arzt ohne Rücksprache? Nimmt es einfach mit. Also er sagt ja dann später, das habe ich aus Versehen mitgenommen. Aber sorry, wie kann man denn aus Versehen ein Bild mitnehmen, wenn man irgendjemanden also kann man sich jetzt herleiten, aber es ist schon wirklich absurd.
Ich stelle es mir auch lustig vor an der Stelle des dort Liegenden. Ich gebe dir so das Foto und dann haben sie anscheinend noch 2 Stunden über Fußball gesprochen oder keine Ahnung, dass sie dann nicht mehr dran denken, gib mir doch das Foto zurück. So.
Ja, das stimmt. Wobei ich musste da immer daran denken, an die Geschichte von 2 Leuten, die mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das richtig sage, sozusagen, ich kenne die Geschichte von 2 Leuten, die mal arbeitsmäßig nach Feierabend, wo, also sie hatten beide denselben Mantel.
Ja, die Geschichte kenne ich.
Habe ich schon erzählt, ja, okay.
Aber erzähl mal.
Hatten beide denselben Mantel und der eine hat, weil er halt eben dachte, das ist ein Mantel, den einen gegriffen, der halt zufällig nicht seiner war und stellte lauter Gegenstände fest, die nicht ihm gehörten und sagte, wem gehörten denn diese Handschuhe? Wem gehört denn hier dieser Autoschlüssel? Und der andere hat wirklich einfach, das ist meiner. Oh, das ist auch meiner. Und keinem ist aufgefallen, dass es eventuell hier wirklich um den gesamten Mantel ging, sondern er hat einfach ganz brav alle Gegenstände nach und nach getauscht, genau. Und ja, das ist dann kurze Zeit später aufgeflogen, als dann der andere festgestellt hat, dass wiederum in seinem Mantel viele, in seinem vermeintlichen Mantel, viele Gegenstände sind, die ihm ja auch nicht gehören. Und dann ist es aufgeflogen. Aber seitdem ich das höre, lasse ich vielleicht dann doch in dem Fall das mal zu, dass hier...
Gnade vor Rechte.
Ja, genau.
Okay, also Christian enthüllt also gegenüber Ingrid, dass Annette... dass Max Haumer ihr Vater ist. Und sie setzen sich und Christian erzählt, Max Haumer sucht seine Tochter in Eisenach. Und wie gesagt, Liane kommt im Hintergrund dazu und hört das Gespräch mit an. Ingrid erzählt, dass ihre Mutter, also Annette, nie über ihren Vater reden wollte. Sie weiß nur, dass er Musiker war. Und Christian meint, er möchte seine Tochter treffen und sie kennenlernen. Und Ingrid sagt, er hat mich und meine Mutter im Stich gelassen. Und im Hintergrund sehen wir Liane dann weggehen. Und Christian sagt zu Ingrid, denken Sie drüber nach. Wieder in der Klinik gibt Christian Haumer jetzt das Foto zurück.
Ja, das ist aber Zeit jetzt.
Und Homer sagt, er hat vor ein paar Monaten einen guten Freund beerdigt. Und wenn man da allein am Grab steht und niemanden hat, dann kommt man ins Grübeln. Wenn man sich nicht binden will, dann steht man am Ende allein da. Deswegen ist er jetzt gekommen, um seine Tochter wiederzufinden. Und er fragt Christian, ob er helfen kann, die Tochter zu finden, denn er hat auch ein Stück für sie komponiert und gibt ihm die Noten. In der Praxis sind dann die Unterlagen von Lianes Kinderarzt gekommen und mittlerweile sagt Christian zu Nora, er könnte eher so ein Energieband brauchen, aber es sind keine mehr da, sagt Nora. Er muss wieder bis Neumond warten, bis sie neue machen kann. Liane und ihre Mutter diskutieren mittlerweile. Liane meint, sie hat versprochen, dass sie zusammen ins Konzert gehen. Aber Ingrid meint, jetzt passt es ihr aber nicht mehr. Wurde das Konzert nicht abgesagt?
Da hast du recht. Das stimmt.
Also Ingrid hat es mitbekommen. Nicht Ingrid, Inge hat es mitbekommen.
Ja, das stimmt. Ja, mir ist es, ich habe es auch vergessen, weil ich dachte, ich nehme jetzt einfach so, aber du hast vollkommen recht, ja.
Ja, also Liane vermutet und sagt es ihrer Mutter ins Gesicht, dass sie einfach Angst hat, ihren Vater zu treffen und enthüllt damit, dass sie das Gespräch mitgehört hat. Und Ingrid sagt, das ist alles nicht so einfach. Und sehr schöne, jetzt kommt wieder meine Pedanterie. Liane sagt, er ist auch mein Opa.
Ja.
Im Gegensatz, also wieso mein? Also wieso geht's ja auf meinen? Er ist auch mein Opa? Er ist ja nicht Ingrids Opa. Also, er ist auch mein Opa, wäre die richtige Betonung. Aber
ja, stimmt.
Er ist auch mein Opa. Nein, und
Ingrid sagt... So wie sie es sagt, von der Betonung her, müsste sie sagen, er ist auch mein Verwandter. Das mit der Betonung. Aber das wäre ein unlogischer Satz.
Ja.
Aber egal.
Naja, nö.
Also nicht unlogisch, aber irgendwie kein typischer Satz, kein Alltagssprich.
Ja, aber so wie sie es sagt, wirkt es so, als wenn sie beide Enkel von ihm sind.
Ja, das stimmt.
Und Ingrid sagt, wir gehen nicht zum Konzert und sie diskutiert das auch nicht mit ihr. Aber das Konzert findet ja gar nicht statt, also von daher alles gut.
Viel Aufregung und nichts.
In der Praxis teilt Christian Nora mit, dass Liane viele Infekte hatte und Nora entdeckt das Notenblatt auf Christians Schreibtisch und fragt, seit wann er denn ein Instrument spielt. Christian sagt, er spielt kein Instrument. Achtung, Kontinuitätsfehler, wir wissen von Leonie Sturm, er spielt Gitarre.
Oh, stark, Martin, du bist aber auch wirklich... sehr aufmerksam, sehr gut. Ja.
Vielleicht nicht mit Noten, Gitarre ist ja so ein Instrument, was man auch manchmal einfach nur lernt und so ein paar Songs aus dem Radio mitspielt, aber er spielt Gitarre. Und trotzdem geht ihm hier ein Licht auf, auch wenn er kein Instrument spielt, dass nämlich Liane die Erbkrankheit von ihrem Großvater haben könnte. Es ist nämlich auch möglich, dass es eine Generation überspringt und sie wollen einen EGA-Test mit Lianes Blut machen, was auch immer das heißt. Christian fährt wieder zu den Webers und entschuldigt sich bei Ingrid, ihr vielleicht zu nahe getreten zu sein. Liane hat eine vererbbare Immundefizienz. Sie produziert nicht genug Antikörper. Das muss nicht von den Eltern ausgehen. Das kann auch eine Generation überspringen. Und deswegen will er mit Liane nochmal in die Praxis und ein paar Tests machen. Er gibt Ingrid die Noten zurück. Oder nicht zurück, die Noten von Max Homer, das Stück, was er für sie komponiert hat. Aber sie weiß nicht so recht, was sie damit machen soll. Christian meint, er hat das Lied für sie komponiert. Ihr Vater ist schwerkrank. Es ist sein größter Wunsch, sie zu treffen. Und sie sagt, es ist zu spät. Sie hat Jahre gewartet, aber das Kapitel ist abgeschlossen. Das hat sich viel Kraft gekostet. In der Stadt läuft Liane durch die Straße und sieht jetzt auf dem Plakat des Konzerts, dass das Konzert wegen Krankheit abgesagt ist. Und Clara sagt zu Hause gute Nacht und Christian hat irgendeinen schnippischen Kommentar von wegen, ach, gehst du wieder in den Schlachthof? Aber Clara meint nein, sie geht ins Bett und sie wird schlafen wie ein Baby. Michael kommt dazu und fragt, habt ihr euch wieder vertragen? Und Christian sagt, ja, wir beide schon, Anna und ich, naja, und versteht einfach nicht, dass Anna es ihr dass Anna es ihm nicht gesagt hat. Michael meint, das zeigt doch nur, dass Clara Anna akzeptiert und dass Anna sich verantwortlich fühlt. Das ist doch ein gutes Zeichen. Aber bevor Christian darauf eingehen kann, sagt Michael, nun muss ich ins Bett. Und Inge hat auch einen guten Ratschlag und meint, Anna hat es gut gemeint. Sie findet, er kann sich auf Anna verlassen, weil Christian meint, er muss sich auf Anna verlassen können. Und Inge meint, er soll es ihnen beiden nicht so schwer machen. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Story, wo Marlene Lisa das nächtliche Weggehen erlaubt hat, was Christian vorher verboten hatte, wo es eigentlich einen ähnlichen Konflikt gab, von wegen meine Kinder und ja, dann ist eben so die Frage, wie passt Marlene in diese Familie? Das ist eigentlich ganz interessant, dass es denselben Konflikt nochmal mit der nächsten Frau gibt. Man könnte sagen redundant, aber es ist ja sozusagen passend, dass derselbe Mann dieselben Probleme wieder hat in dem Moment, wo eine neue Frau in sein Leben tritt.
Ja, und dass diese Familienkonstellationen immer wieder neu geklärt werden müssen, finde ich auch irgendwie nachvollziehbar. Ich finde halt sein Verhalten völlig absurd. Also ich weiß nicht, wem du da jetzt recht gibst, aber ich finde das völlig okay, dass wenn jemand mit dem Kind, wenn ein Kind die Bitte hat, ich sag's nicht, dass man dann sagt, na gut, aber er muss es erfahren, aber dann muss er es halt von dir erfahren. Das ist ja wirklich sozusagen, was soll sie denn sagen? Soll sie denn sagen, nee, ich werde es erzählen, ich werde es petzen? Oder, also ich meine, ich finde, Anna verhält sich perfekt und Christian stellt halt wirklich so, ich finde in diesem Fall Anna komplett korrekt, weil auch Christian mit diesem, in meiner Familie muss man sich verlassen und wir sagen uns die Wahrheit und all das Ganze. Ja, dafür hat Anna doch gesorgt. Also wenn Christian da irgendwie diese Familienwerte so hoch hält, ist genauso wie dieses immer beim Telefon, das Telefon klingelt und er haut ab. Und sobald aber mal jemand anderes nicht kann, ist irgendwie Kartenspiel Mittwoch und da ist Familientag oder sowas. Also,
genau, eine Mahlzeit nehmen wir zusammen. Ja,
genau. Und weiß ich jetzt nicht, Christian, ein bisschen seltsam.
Ja, er setzt sehr hohe Standards an die Familie und auch an alle erweiterten Familienmitglieder. Aber ob er sie selber so einhält, ist immer eine andere Frage.
Ja.
Liane spielt am Klavier das Notenblatt von Max Haumer und im Hintergrund hört die Mutter es an und ist sehr gerührt. Perfektes Blattspielen hier. Also sie nimmt ein Notenblatt, ist ja auch nicht nur Alle meine Entchen, sondern ist wirklich ein richtiges Musikstück, stellt es hin und spielt es vom Blatt. Highly skilled, highly talented, würde ich sagen. Sehr talentiertes Kind. Schwer, aber nicht unmöglich, würde ich sagen. Also es gibt schon Leute, die können das. Aber ja. Erstaunlich. Christian geht zu Anna in die Kanzlei, entschuldigt sich dafür, dass er sie so angefahren hat und Anna fragt sich, was er von ihr erwartet. Christian meint, er ist der Meinung, sie sollten gemeinsam an einem Strang ziehen bei den Kindern. Und Anna sagt, Clara ist nicht meine Tochter und ich bin nicht Marlene. Sie ist sich nicht sicher, ob er das weiß. Christian lädt sie ein, mitzukommen zum Familienausflug. Anna meint, dafür ist es vielleicht noch zu früh. Die Kinder sind soweit, meint Christian, aber Anna meint, ja, die Kinder sind soweit, aber sind wir schon soweit? Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Zeit und sagt, es tut ihr leid.
Da war ich so ein bisschen überrascht. Also klassischerweise hätte ich gedacht, es gibt jetzt irgendwie so ein Happy End oder sowas. Hätte ich gar nicht so unbedingt erwartet.
Es wäre halt wieder so eine klassische Szene gewesen, wo Christian vom Haken gelassen wird, ne?
Ja, also genau.
So eine Szene, wo dann irgendwie er einmal sagt, ach ja, tut mir leid und komm doch mit zum Grillen und die andere Person so sehr auf seine Zuneigung angewiesen ist, dass sie dann sagt, ja, ich komme mit zum Grillen, lieber Christian, und alles ist vergessen. Aber nein, im Gegenteil, Anna ist nicht Marlene und sagt dann, ach nee, ich weiß nicht, ist noch nicht so weit.
Ja.
Da fällt mir eine Story ein, bei ist noch nicht so weit. Kennst du die Schauspielerin Mareile Möller?
Bestimmt mal gesehen. Soll ich sie eingeben, oder?
Ich guck mal, sie hat eine ganz große Rolle auch gehabt bei, was war denn das? Was war das doch? Die Rosen, nee, nicht die Rosenheim-Cops. Ah, das war auch so eine Soap. Also man hat sie gekannt eine Zeit lang, wo man, wo sie auch auf der Straße angesprochen wurde. naja, ist egal. Und tut mir leid, Mareile, dass ich gerade nicht drauf komme, wo du gespielt hast, falls du das hörst. Aber es war sehr witzig, weil ich habe sie mal kennengelernt bei einem Synchronprojekt. Und wir hatten uns schon 2-3 Mal gesehen, so, aber eben auf dem Flur oder so. Also so, hallo, ich bin Martin, hallo, ich bin Mareile und so weiter. Und dann War es so das dritte oder vierte Projekt, wo ich sie mal für eine kleine Rolle hatte? Das war bei Good Witch, Netflix-Serie. Und dann saß ich so hinten im Studio mit bei der Regie und sie kam so rein und es war so eine schöne Stimmung. Der Tonmeister kannte sie, der Regisseur kannte sie. Sie kam also so rein: Hey, grüßt euch, Heide, Kai, Olli und so. Und kam dann zu mir mit so ausgebreiteten Armen: Hi, Martin! Und hat mich so umarmt. Und ich war so überrascht von dieser Umarmung, weil wir uns halt vorher nur ein, zweimal gesehen hatten, dass ich ihr gesagt habe: Oh, sind wir schon so
Ja,
weit? Und dann lacht sie bis heute drüber, dass sie immer, wenn wir uns sehen, dass sie das sehr lustig fand damals, von wegen: Was ist das für ein Typ, ey? Da kommt eine hübsche Frau, umarmt ihn und er sagt: Sind wir schon so weit? Ja.
schön.
War auch meine Nachbarin eine Zeit lang.
Ah, lustig,
Ja.
okay.
Gut, also Anna ist noch nicht so weit, den Familienausflug mitzumachen. Und die nächste Szene ist: Liane kommt zu Max Haumer ins Zimmer, ins Krankenzimmer. Und Haumer fragt, ob sie sich im Zimmer geirrt hat und ob wir uns kennen. Liane sagt, sie hat sein Stück gespielt. Und er meint: Was ist ein Stück? Na, das Stück, das sie für meine Mutter komponiert haben. Und er versteht, das ist seine Enkelin und bittet sie, sich zu setzen. Liane meint, meine Mutter weiß nicht, dass ich hier bin. Also sie heißt in dem Fall Liane, spielt auch Klavier. Und Homer ist ganz aufgeregt und freut sich und kollabiert dann aber leider in dieser Aufregung. Und eine Schwester kommt und schickt Liane raus. Zu Hause bei Liane findet Lianes Mutter den Zettel, den sie geschrieben hat, dass Liane im Krankenhaus ist. Und Christian und Michael sind dann mit Reanimierungsversuchen mit Adrenalin und Defibrillator bei Max Haumer und es gelingt. Auf den letzten Drücker hat man das Gefühl und der Herzschlag kommt zurück und Christian meint, jetzt können sie nur noch hoffen. Und auf dem Flur treffen Liane und Ingrid sich wieder. Ingrid entschuldigt sich bei ihr, dass sie so blöd gewesen ist. Liane erzählt, dass Max sehr nett war und ja, macht sich so ein bisschen Vorwürfe, was ist, wenn er jetzt stirbt. Und Christian kommt aus dem Zimmer, berichtet, Max Zustand ist kritisch, im Moment ist auch kein Besuch möglich. Ingrid will mit Christian nochmal allein sprechen. Das ist ganz cool hier, der Moment, der hat mir ganz gut gefallen, wo sie dann so draußen stehen auf dem Flur und Christian nach draußen kommt und dann wirklich auch was erzählen darf, weil er jetzt weiß, das sind Angehörige.
Ja, stimmt.
Vorher hätte er es nicht erzählt.
Ja.
Draußen vor dem Krankenhaus sind dann Christian und Ingrid im Gespräch. Ingrid fragt nach, ob Liane dieselbe Krankheit hat wie Max. Und Christian sagt, ja schon, aber es wird ihr nicht genauso gehen, weil es bei Liane entdeckt wurde. Es wird ihr besser gehen, auch wenn sie Medikamente nehmen muss, vielleicht ihr ganzes Leben. Aber bei Max wurde es nicht rechtzeitig erkannt. Und wir müssen einfach warten auf ein Antibiotikum, ob das anschlagen wird oder nicht. Im Moment können wir nicht mehr tun. Und etwas später ist Max Haumer dann wieder ansprechbar und Ingrid ist bei ihm. Er war ein Idiot, sagt er. Und Ingrid sagt, aber jetzt hast du uns ja gefunden. Und Christian kommt herein. Hier ist offenbar ein bisschen Zeit vergangen, weil er jetzt freudig berichtet, das Antibiotikum hat angeschlagen und Max Haumer hat noch Zeit mit seiner Familie. Und damit endet die Geschichte um Max Haumer. Wir haben danach noch eine kleine Kleist-Villa-Szene, aber ja, Max Haumer überlebt. Das Konzert findet zwar nicht statt, aber eine Familie ist wieder vereint. Und die letzte Szene ist dann Familie Kleist im Garten. Clara hat ein Abendessen zubereitet und Clara fragt nach, ob Anna auch kommt, aber Christian meint, sie kommt heute nicht. Und es gibt Bratwurst. Christian kostet eine, sagt, sie ist sehr lecker. Aber sie ist vegetarisch, ohne Fleisch, sagt Paul. Und ja, Clara ist ja auf ihrer Mission, dass alle Leute kein Fleisch mehr essen. Leider hat Peewee das nicht so ganz mitbekommen, denn im Hintergrund bringt er jetzt echte Würste mit Fleisch und die Familie fängt an zu essen. Und wir sehen den Abspann.
Ja, Folge 60, Dunkle Wolken. Findest du das eigentlich, ist das jetzt ein Titel, weiß ich nicht, kurz überlegen, was der eigentlich am ehesten bezogen auf die Situation von Anna und Christian, oder?
Ja, vielleicht.
So, ja. Weil sonst, finde ich, passt es nicht. Es war jetzt weder, es gab kein Unwetter noch, es hat jetzt irgendwie diese Aktion bei schlechtem Wetter. Also auch dieser Hausfriedensbruch war jetzt auch nicht irgendwie Drama am Ende.
Ja, dunkle Wolken scheint ja so anzudeuten, dass irgendwelche schlimmen Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen.
Und ja.
Das, gut, wissen wir jetzt noch nicht, ob irgendwelche schlimmen Ereignisse kommen. Aber hat sich jetzt hier erstmal nicht so angedeutet, ne?
Ja.
Ja, also ich wollte ja kurz noch zur letzten Szene fragen. Was würdest du bist ja nun nicht Vollblut-Vegetarier, aber wenn du jetzt Vegetarier wärst und würdest auch politisch so denken, okay, ich will andere davon überzeugen, dass Fleischessen, wegen der Fleischesgier stehen wir alle hier und ihr vergiftet meine Jugend und so.
Ja.
Und dann würdest du deine Familie bekochen und würdest halt vegetarisch kochen, aus Überzeugung. Und dann würde dein Bruder aber sagen, ah, ich habe ja aber auch noch richtiges Fleisch. Wäre das nicht irgendwie ein kleiner Konfliktgrund?
Ja, also ich würde es nicht sagen, also es käme voll drauf an, finde ich, wie jemand mir das, also wenn halt so klar ist, so, jetzt halt mal die Klappe, Konstantin, jetzt sind hier die richtigen Sachen mal dran, dann finde ich es unangenehm. Aber wenn jemand sagt, okay, ich habe eine Alternative, weil ich jetzt weil ich jetzt Lust habe auf richtiges Fleisch, würde ich es nicht, würde es nicht zu einem Konflikt kommen. Aber ja, so wie er sagt, würde ich schon sagen, sag mal, redest du davon da hinten irgendwie so ein bisschen merkwürdig.
Ja. Wie gesagt, der Charakter oder die Figur Clara wird ja so gezeichnet, dass sie so eine ist, gar nicht despektierlich gemeint, aber die gerne auch andere davon überzeugen würde, auf Fleisch zu verzichten. Da würde ich zumindest denken, dass am Familientisch, in der Familie ist man ja oftmals auch weniger konfliktscheu als mit Fremden oder mit fremden Personen, dass dann zumindest sagen würde, ey, ihr seid so doof, ich habe mir Mühe gegeben und wieso esst ihr jetzt alle Fleisch in mein Gesicht und so.
Ja, das stimmt.
Etwas komisch.
Ja, hast du recht.
Okay, also ich glaube, wir haben das Fazit am Anfang schon so ein bisschen vorweggenommen. Stories von alten Menschen, die ihre Wurzeln suchen, genieße ich immer. Ich fand Christian Steyer ganz gut, den Schauspieler, der Max Homer gespielt hat, der hat mir gefallen. Die Logiklöcher, wie zum Beispiel, was wir gesagt haben, dass das Konzert eigentlich schon abgesagt wurde und sie noch darüber diskutieren, ob sie zum Konzert gehen oder nicht. Und auch, er sagt ja der Dame am Einwohnermeldeamt nicht, er sucht seine Tochter. Die sagt ja, ich kann Ihnen nichts sagen, weil Sie sind kein Verwandter. Hätte er gesagt, ja, das ist meine uneheliche Tochter, hätte er vielleicht eine Chance gehabt, sie zu finden. Aber das versucht er nicht mal. Also es gab so ein paar Logiklöcher, über die muss man hinwegsehen. Aber ansonsten würde ich sagen, solide App.
Schön formuliert. Und halt mit ein paar Highlights, vielleicht nicht unbedingt für die Qualität sprechen, aber
also der Rap ist auf jeden Fall
legendär. Genau, ja, deswegen da ganz gut geliefert. Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Jetzt haben wir eine Sache, die wirklich sich beworben hat, also für den Dahlmann schlechthin. Aber hast du einen anderen Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ja, also es wäre vielleicht, ich habe auch kurz drüber nachgedacht, an der Zeit, den Meta-Dahlmann wieder zu vergeben für den 1,50 Meter hohen Zaun, über den die schwerkriminelle Gang eindringt und auch für den Layman-Rap und so. Aber es gibt dann noch so ein paar kleine Qualifikanten. Ich habe mich dagegen entschieden.
Ja.
Und ich habe einen Qualifikanten, einmal Bernd natürlich, für diese Show-Must-Go-On-Mentalität, die er so hat. Ja. Aber ich glaube, also ich bin auch so, also ich habe auch oftmals so das Gefühl, dass andere viel, viel früher als ich abbrechen mit irgendwas, was ihnen unwichtig erscheint, weil jetzt ist erstmal was anderes wichtig und ich immer denke, ja, aber kriegt man es vielleicht nicht doch irgendwie noch hin? So. Also ich kann ihn da so ein bisschen verstehen, aber natürlich ist er als der Idiot wieder mal hier inszeniert. Darum aber Bernd kriegt nicht den Dahlmann. Christian könnte man den Dahlmann geben. Für den Spruch oder sein Verhalten generell, aber stellvertretend vielleicht für den Spruch, in meiner Familie haben wir keine Geheimnisse. Das lebt ja davon, dass man nicht weiß, dass man Geheimnisse hat. Also das wäre jetzt so, als würde ich sagen, ich kann mich an alles erinnern. Du, an das, was du dich nicht erinnerst, erinnerst du dich ja nicht, deswegen weißt du nicht, dass du dich nicht mehr erinnerst daran. Also natürlich hast du keine Geheimnisse, so, weil wenn du davon nicht weißt, dass du Geheimnisse hast, dann weißt du ja nicht, dass du Geheimnisse hast und hast Geheimnisse. Also
Ja, und man darf nicht vergessen, dass das der Mann sagt, der zu der Person, die er als heimliche Affäre sehr lange hatte und die zufällig erwischt wurden vom Sohn in der Anwaltskanzlei. Ja, also das sagt wirklich nur mal der, also wirklich, wer im Glashaus sitzt.
Ja, ja. Aber das ist mir alles zu ernst, deswegen einen albernen Dahlmann. Mein Dahlmann geht an Ingrid Weber, die die Mutter von Leanne Weber, die Tochter von Max Haumer. Du weißt ja, Konsti, für mich ist eine Verabredung heilig. Also wenn ich mich verabredet habe, kann ich, also es muss viel passieren, damit ich sage, es passt mir heute doch nicht oder so. Und wenn ich eine Verabredung absagen will, dann doch bitte aus einem besseren Grund als jetzt passt es mir aber nicht mehr.
Ja.
Weil sie eben, vor, diesen Grund schiebt sie halt vor, weil sie halt weiß, Max Haumer ist ihr Vater und sie will nicht zum Konzert gehen. Und dann sagt sie zu Liane, ja, die gesagt hat, du hast doch versprochen, wir gehen zum Konzert. Sagt sie, ja, aber jetzt passt es mir halt nicht mehr. Also, ich habe jetzt festgestellt, da kommt ja der Tatort. Also,
ja, das stimmt. Das, ja, das, also, das wirft einfach so Fragen auf, ne? wo man so, das, da könnte man jemandem genauso gut sagen, passt nicht mehr wegen ist nicht. Und man würde einfach sagen, ja gut, kriege ich auch nochmal, werde ich auch ernst genommen? Oder,
also, du kannst ja dieses Argument sagen in der ursprünglichen Phase. Also, wenn du mir jetzt sagst, Martin, wir haben Sonntag mit einer Aufnahme und ich sage, nee, da passt es mir nicht. Okay. Mhm. Aber nicht so, ja, ich sage zu und dann, ach nee, jetzt passt es mir nicht mehr. Das bedeutet ja auch eigentlich, du hast was anderes angenommen, ja, ohne darüber nachzudenken, was du da schon hast in dem Terminkalender. Und dann sagst du, ah nee, jetzt passt es mir nicht mehr.
Ja. Ja, das stimmt. Gut beobachtet. Sehr seltsam.
Hast du denn auch einen Sushi-Lushi-Dahlmann?
Ja, und zwar geht der an unseren Pianistenfreund Max Haumer. Und zwar ist es ja so, dass er in der, du hast die Stelle auch schon erwähnt, es ist ja so, dass er sagt, dass er eine Frau im Stich gelassen hat und jetzt wieder auf der, obwohl die damals ein kleines Kind hatte. Und das, ja, so, ne? Du kannst dich erinnern, dass er das gesagt hat. So, und kurz danach sagt er zu Christian, dein Motiv, ja, ich war neulich bei der Beerdigung von einem Freund und da habe ich gedacht, so einsam dazustehen, so, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er das war, aber sozusagen sein Motiv ist also anscheinend gar nicht, ich will einer Person wirklich helfen und ich möchte, dass meine Tochter ihren Vater kennt und ich möchte irgendwie gucken, ob ich noch was wieder gut machen kann, sondern mein Motiv ist, ich habe eigentlich keine Lust auf Einsamkeit im Alter. So, und das finde ich sozusagen so, als jemand, der so sich vorher als so geläutert und jetzt kümmere ich mich mal, jetzt sind mal die anderen dran, finde ich, legt er hier so ein sehr egozentrisches Motiv frei.
Ja, ja, versteckt, aber ja, ne? Man hat so das Gefühl, er geht dahin, um zu wissen, irgendjemand wird dann an seinem Grab stehen. So.
Genau. Also ich habe ja eine Tochter, um die habe ich mich nicht gekümmert, aber wäre schon schön, wenn sie später an meinem Grab auftaucht. Von daher, deswegen kümmere ich mich jetzt mal.
Ja. Ja, ist keine schlechte Beobachtung. Ich habe in dem Moment nicht so drüber nachgedacht. Oder es nicht mit diesen Augen gesehen. Mhm. Aber ja. Mhm. Kann man geben.
Okay. Okay, von dir akzeptiert. Ja. Das passt.
Auch akzeptieren tun wir die Tatsache, dass wir nächste Woche die nächste Folge von Familie Dr. Kleist gucken, nämlich die Folge 509 oder auch 61, die Sache mit der Liebe. Ich hoffe, das ist keine FSK 18 Episode. Christian leidet unter Annas Ablehnung. Sie geht nicht auf seine Versöhnungsversuche ein. Clara glaubt, dass sie an dem Zerwürfnis schuld ist und überlegt, wie sie die beiden wieder zusammenbringen kann. In der Praxis behandelt Christian den Mann seiner Sprechstundenhilfe Nora.
Ah, wir lernen, also okay.
Herrn Mann kennen.
Wir lernen Herrn Mann kennen, genau. Ja. Richtig. Na gut. Da kommt doch ein bisschen was. Ich weiß auch, dass noch eine ganz andere Story noch mit reinkommt, die auch eine Menge verändern wird, aber da verrate ich nichts.
Asteroiden in Eisenach.
Ja, genau.
Ich habe das Gefühl, dieser Rap hat mich etwas zerstört in dieser Folge. Also ich habe das Gefühl, danach war ich nie wieder so ernst wie am Anfang der Folge. Dieser Rap war so albern, dass ich danach so ein bisschen aus den Gleisen geraten bin. Aber egal.
Ach, alles fein.
Ja, es ist ja vielleicht auch ein Podcast, der ab und zu zum Schmunzeln anregt. Von ja, daher anregelt. Hoffe ich, dass es, ja, ich bin immer gut angeregelt, wenn ich den Podcast mache. Nee, alles klar. Konsti, letzte Worte zu der Folge, letzte Worte zu unserer Folge oder letzte Folge zur nächsten Folge.
Ich freue mich auf die nächste, würde ich mal sagen. Das heißt, die Sache mit der Liebe, Folge 61, nächste Woche. Ich habe die Folge 61, ist eine von denen, die ich gerne mal so... es gibt ja, man weiß ja mittlerweile, ich mache es für den Wohlfühlfaktor und Folge 61 bietet davon so ein bisschen was. Deswegen, okay. Da freue ich mich drauf.
Na, dann bin ich ja mal gespannt. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Sache hier. Die Sache mit der Liebe ist nicht beendet, aber unsere Sache schon.
Genau.
Oh, heute läuft's.
Stark, ja.
Wir hatten mal eine Folge, die hieß Nicht so einfach mit der Liebe, weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, was da passiert ist, aber der Titel ist mir noch im Kopf. Ja. Nächste Woche, also ist es einfach mit der Liebe.
Genau.
Okay.
Bis dahin, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut. Tschüss.